Sinnlos? Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Kapitel 1. Gibt es einen Gott? Die einen sagen, wenn wir das wüssten. Die anderen sind aus Glauben überzeugt, wir wissen es. Zeit zum Nachdenken. Im Portal einer Kirche sind folgende Worte angebracht. Jeder Tag hat 1440 Minuten. Können Sie nicht 5 Minuten davon nehmen, um nachzudenken über Gott, die Ewigkeit und den Zustand Ihrer Seele? Wir leben in einer aufreibenden Zeit. Jeder wird gehetzt. Jede Minute muss bestens ausgenutzt werden. Zeit ist Geld. Unsere Geschäfte, unsere Arbeit nehmen uns völlig in Beschlag. Man will ja die gesteckten Ziele erreichen. Und wenn unser Tagespensum geschafft ist, fallen wir todmüde in einen bequemen Sessel. Keine Energie mehr, um zu denken. Man streckt seine müden Beine aus und beschließt den Abend mit Fernsehen oder lässt sich mit Musik berieseln. Da ist keine Zeit, um über den Sinn des Lebens oder das Ende unseres Daseins auf der Erde nachzudenken. Solche Gedanken haben sowieso eine deprimierende Wirkung und darauf können wir gut und gerne verzichten. Morgen müssen wir wieder fit sein, um die Arbeit anpacken zu können. Ist das so ungefähr das Bild Ihres Lebens? Dann liegen Sie ganz falsch. Dann gehen Sie ein enormes Risiko ein, ein größeres, als Sie in Ihren Geschäften, an Ihrer Arbeit oder in Ihrem Studium je auf sich nehmen würden. In diesen Lebensbereichen planen Sie doch auch vorausblickend, oder? Sie haben dabei bestimmt ein genaues Ziel vor Augen. Wer jedoch gleichgültig dahin lebt, ohne an sein Ende zu denken, ist unvernünftig. Das ist zwar etwas grob ausgedrückt, aber wenn Sie ehrlich überlegen, müssen Sie dies sicher zugeben. Ist es nicht der Mühe wert, jetzt etwas Zeit zu nehmen, um sich darauf zu besinnen, wie Sie zu Gott stehen? Von Ihrer Antwort auf diese Frage hängt alles ab. Es geht um Ihr Leben. Gott stellte einst Adam die Frage, wo bist du? Er wusste natürlich die Antwort, aber Adam sollte dadurch zum Nachdenken gebracht werden. Gott redete mit Adam, weil dieser ihm nicht gehorcht und sein Gebot übertreten hatte. Darum suchte er das Gespräch mit ihm. Es war aber nicht seine Absicht, Adam zu verdammen, sondern ihm Gnade zu erweisen. Gott möchte auch Sie zum Nachdenken bringen. Ihr Zustand vor ihm ist weder anders noch besser als der von Adam. Alle Menschen haben gesündigt, ohne Ausnahme. Das hat Folgen, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, danach die ewige Strafe. Das wird auch Ihr Teil sein, wenn Sie, ohne an Ihr Ende zu denken, so weiterleben und nur Zeit für Ihre Arbeit, Ihre Geschäfte, Ihr Studium, Ihre Familie, Ihre Hobbys, Ihre Interessen haben. Wenn Sie sich Gott als eine Art Schreckgespenst vorstellen, als jemand, der Ihr Unglück sucht, dann sind Sie falsch informiert. Es ist gerade umgekehrt. Gott liebt Sie. Er sucht Sie, um Sie glücklicher zu machen, als Sie je gewesen sind. Er will Ihnen zu einer unbeschwerten Zukunft verhelfen. Gott hat seine Liebe zu Ihnen dadurch bewiesen, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat und ihn zuletzt am Kreuz von Golgatha sterben ließ. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Die Bibel, Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Es ist bestimmt keine verlorene Zeit, wenn Sie sich die Mühe nehmen, einige Minuten über das nachzudenken, was Gott Ihnen zu sagen hat. Ihre Seele ist Ihr wertvollster Besitz. Wenn Sie diese aufs Spiel setzen, gehen Sie für immer verloren. Gott ruft Ihnen zu. Lasst euch mit mir versöhnen. Sind Sie dazu bereit? Anerkennen Sie, dass Sie Gottes Strafe verdient haben? Dann bekennen Sie ihm Ihre Sünden. Damit beginnt für Sie ein neues Leben. Eine Stimme aus dem Radio. In der Zeit, als das Radio aufkam und noch nicht alles einwandfrei funktionierte, lud eine Familie einen Verwandten ein, um mit ihm abends das Radioprogramm zu hören. Schon bevor dieser kam, mussten sie verärgert feststellen, dass das Gerät wegen einer Störung stumm blieb. Sie bemühten sich, den Defekt zu beheben aber ohne Erfolg. Der erwartete Besuch traf pünktlich ein, nicht aber die vorgesehene Abendunterhaltung. Sie versuchten noch dieses und jenes, aber ihr Herumbasteln mit vereinten Kräften führte zu nichts. Sie konnten dem Gerät keinen Ton entlocken. So ließen sie den Kasten schließlich stehen und setzten sich in die Sessel, um zu plaudern. Der Besucher war ein entschiedener Atheist. Die Unterhaltung war noch nicht lange im Gange, als sich ihm Gelegenheit bot, seine Ansichten zu äußern. Er begann, über jeden Gedanken an Gott herzuziehen und bekannte sich kühn zu seinem Unglauben. Er leugnete die Existenz eines solchen Wesens. Er machte sich mit dem törichten Menschen in Psalm 14 eins und behauptete lautstark: Es gibt keinen Gott. Kaum hatte er vollmundig diese Worte ausgesprochen, als plötzlich eine Stimme aus dem Radio ertönte. Klar und eindringlich sprach sie die Worte aus: Im Anfang schuf Gott. Und ebenso unerwartet, wie sie sich gemeldet hatte, verstummte die Stimme wieder. Warum das Radio plötzlich funktionierte und ebenso plötzlich wieder schwieg, können wir nicht sagen. Wir wissen aber, auf die vielen Worte, womit der Atheist seinen Unglauben behauptete, kam mit den vier Worten aus der Bibel prompt die Antwort. Sie hatte eine verblüffende Wirkung. Der Gottesleugner sagte nichts mehr. Er nahm schweigend seinen Hut und verließ das Haus seiner Verwandten, die ebenfalls sprachlos, aber tief beeindruckt waren. Wir zweifeln keineswegs, dass dieser Zwischenfall ein Eingreifen Gottes war. Nur 2 Sekunden lang funktionierte das Radio, aber diese 2 Sekunden passten so genau in die abendliche Unterhaltung, dass im richtigen Augenblick die rechten Worte ertönten. Im Anfang. Gott. Gehen Sie gedanklich zum entferntesten Punkt in der Vergangenheit zurück, den Sie sich vorstellen können. Gott ist schon da. Und wenn Sie vorwärts denken zum entferntesten Punkt in der Zukunft, auch dort ist er. Vor diesem ewigen Gott müssen wir alle einmal Rechenschaft ablegen. Der Psalmdichter David fragte: Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Er kam zum Schluss: Gott weiß alles. Zudem ist der Allmächtige überall. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst meine Gedanken von fern. Führe ich auf zum Himmel, du bist da. Und bettete ich mir im Totenreich, siehe, du bist da. Aus Psalm 139. Auch für uns alle ist das heute wahr. Keiner kann Gott entfliehen. Weshalb wollen wir ihm eigentlich davonlaufen? Warum weigern sich so viele Menschen, an Gott zu denken? Die Antwort ist einfach. Wir sind Sünder. Unser belastetes Gewissen macht uns zu Feiglingen. Gott ist heilig und steht immer zur Wahrheit und Gerechtigkeit. Darum kann nur der in seiner Gegenwart bestehen, der durch das Blut des Herrn Jesus erlöst ist. Wer vertrauensvoll sagen kann: In Jesus Christus habe ich die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser Brief, Kapitel 1, Vers 7. Der hat kein Verlangen, vor Gott zu fliehen. Im Gegenteil, ein solcher denkt mit Freude an Gott, denn er hat ihn wirklich kennengelernt. Jeder Mensch kann zu Gott kommen, aber nur durch Jesus Christus. Gott ist einer. Und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 5 und 6. Mein Weg zur Realität. Gibt es in dieser Welt voll Schein und Unsicherheit, voll Lügen und Betrug, voll untreuer Menschen und gebrochener Versprechen, voll Krieg und Aufruhr, voll Einsamkeit und Verdruss, voll Leid und Tod, so etwas wie Wahrhaftigkeit? Finden wir etwas Echtes, etwas Unvergängliches, einen sicheren Halt? Unzählige Menschen suchen echte Lebenserfüllung. So war es auch bei mir. Kirchlichen Gottesdienst hatte ich von Kind auf gekannt und von meinen Eltern übernommen, die immer treue Kirchgänger waren. Sie hatten mich taufen lassen. Und als ich alt genug war, wurde ich Mitglied der Kirche. Aber einen wirklichen Sinn für mein Leben fand ich dabei nicht. Dann wanderte ich als junger Mann nach Kanada aus. Tief in meinem Herzen war das brennende Verlangen nach diesem Etwas. Ich versuchte, dieses Gefühl mit allem Möglichen zu befriedigen. Manchmal meinte ich, es gefunden zu haben, um wenig später zu erfahren, dass ich mich getäuscht hatte. Das Leben schien sinnlos. Ich begann mich zu fragen, gibt es nichts anderes? Ist das alles, was mir das Leben zu bieten hat? Arbeiten, heiraten, Kinder bekommen und sterben, mit all der Plackerei und den Sorgen, die das mit sich bringt? Und danach? Was dann? Noch mehr Unsicherheit. Ich fand eine alte Bibel und begann darin zu lesen, aber eher widerwillig. Hatte ich das nicht schon früher versucht, ohne Befriedigung zu finden? Trotzdem las ich weiter. Ich verstand zwar nicht viel davon, aber ich fing an, mehr und mehr zu fühlen. Wenn die Bibel wirklich wahr ist und es tatsächlich einen Gott gibt, dann verlangt er von mir viel mehr als nur eine verstandesmäßige Kenntnis von ihm und einen sporadischen Kirchgang. Ich begann einzusehen, dass er eine totale Übergabe von mir erwartete. Ich sah auch ein, dass ich es nicht mit einer Kirche oder einer menschlichen Organisation zu tun hatte, sondern mit Gott selbst, mit Gott, meinem Schöpfer. Schlagartig wurde mir bewusst, dass ich mein Leben lang meinen eigenen Weg gegangen war. Die Bibel nennt das Sünde. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Jesaja, Kapitel 53, Vers 6. Ich sah mich vor die Wahl gestellt. Entweder ging ich meinen eigenen Weg ohne Gott weiter, oder ich betrat den Weg Gottes. Die Bibel zeigte mir das Resultat des eigenen Weges: Leere, Frustration, Unzufriedenheit und ewiges Verderben. Gottes Weg dagegen bedeutet Freude, Befriedigung, Erfüllung und ewiges Leben, auch wenn dieser Weg manchmal unbequem ist. Mir kamen Zweifel. Ich meinte, wenn ich mich ganz Gott übergebe, muss ich immer die Bibel lesen, beten, Gutes tun. Dann werde ich ein langweiliger Kopfhänger. Nur das nicht. Aber es ließ mich nicht mehr los. Der innere Kampf ging weiter. Ich war zeitweise komplett durcheinander. So konnte es nicht weitergehen. Schließlich hielt ich es nicht länger aus und warf mich auf die Knie. Ich bekannte Gott die Schuld meines Lebens. Ich klammerte mich im Glauben an ihn und rief aus: Gott, hier bin ich. Mach etwas aus meinem Leben. Und er tat es. Welch eine Veränderung! Welch eine Realität! Sie ist schwer zu beschreiben. Sie müssen das selbst erleben. Es war, wie wenn plötzlich das Licht durchbricht. Mit einem Schlag wurden meine Augen geöffnet. Ich fragte mich, warum ich nicht schon früher erkannt hatte, dass nur ein Leben mit Gott echte Erfüllung gibt. Welch eine Freude erfüllte mein Herz! Später begriff ich, dass der Herr Jesus diese Veränderung Wiedergeburt nennt. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 3. Der Apostel Paulus erklärte diesen Wendepunkt so: Wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther Brief, Kapitel 5, Vers 17. Das Alte war vorbei. Das Neue hatte begonnen. Das Leben fing erst richtig an. Welch eine Freiheit und Freude! Vielleicht denken Sie, ich sei weltfremd und überspannt. Sie werden mich nie verstehen, bis Sie es selbst erfahren. Wir können Gott nicht sehen, hören oder fühlen. In dem Augenblick aber, in dem wir uns vor ihm beugen, uns von unseren Sünden abwenden und ihn anrufen, tritt er bei uns ein. Es entsteht ein Kontakt zu ihm. Jesus Christus sagt selbst: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Das geschieht wirklich. Jeder, der das erfahren hat, kann Ihnen bestätigen, es ist eine Realität. Es dreht sich somit nicht um eine Kirche, eine menschliche Organisation oder sonst etwas, sondern um Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wählen wir ihn und ein Leben mit ihm oder unser eigenes Leben? Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Der goldene Mittelweg existiert nicht. Jesus sagt: Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Matthäus Evangelium, Kapitel 12, Vers 30. Wo stehen Sie? Stellen Sie sich auf die Seite der religiösen Führer, die Jesus nicht wollten und deshalb riefen: Hinweg, hinweg, kreuzige ihn! Oder beugen Sie sich vor ihm und sagen zu ihm wie einst der Jünger Thomas: Mein Herr und mein Gott! Kapitel 2: Wozu lebt der Mensch? Wir sind, ohne dass wir sein wollten, wir werden sein, was wir sein wollen. Das Leben in der menschlichen Gesellschaft. Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. So rief vor ungefähr 3000 Jahren König Salomo aus, als er das menschliche Leben betrachtete. Er war weltberühmt wegen seiner Weisheit. Darum wollen wir auf das achten, was er im Buch des Predigers niederschrieb. Alles ist Eitelkeit. Das ist die Schlussfolgerung, die er zieht, nachdem er das Leben der Menschen auf der Erde genau beobachtet hat. Heute würde er sich so ausdrücken: Alles ist vergänglich, alles ist wertlos, alles ist sinnlos. Viele stimmen dieser Überzeugung bei. Sie finden in unserer Gesellschaft keine Perspektive, nichts Anziehendes, nur ein Jagen nach materiellem Reichtum und selbstsüchtigem Genuss. Die Zahl der Unzufriedenen nimmt zu. Viele möchten diese Welt samt ihrer schönen Fassade am liebsten zertrümmern. Fenster einschlagen und Wände besprayen stehen symbolisch dafür. Salomo begründet in diesem Buch sein Urteil ausführlich und schildert, wohin der irregeführte Mensch gelangt, wenn er ohne Gott dahin lebt. Die Arbeit ist an sich etwas Gutes. Aber der Mensch sieht in seinem egoistischen Streben darin ein Mittel, um erstens seine eigenen Wünsche und Begierden zu stillen, und um zweitens Schätze anzuhäufen und reich zu werden. Aber er wird nicht satt davon. Sein Arbeitsleben ist stressig und bringt ihm viel Verdruss. Schließlich sagt er sich: Bald muss ich abtreten. Für wen mühe ich mich eigentlich ab? Für undankbare Erben? Ist das nicht alles sinnlos und ein schlechtes Geschäft? In der Arbeitswelt herrscht auch viel Eifersucht und Härte. Erbarmungslos wird mit beiden Ellenbogen gekämpft, um eine bessere Position zu erreichen. Viele wollen sich einen Namen machen. Dieses Ziel streben sie mit allen Mitteln und unter größter Anstrengung an. Aber da ist kein Andenken an die früheren Menschen. Wer kennt schon die Namen und Taten all derer, die in den vergangenen Generationen auf der Erde gelebt haben? Die Geschichtsbücher reden nur von einzelnen Personen, die einmal eine gute oder schlechte Rolle gespielt haben. Die anderen Millionen mit ihrem ganzen Leben und Streben kennt heute keiner mehr. Wozu also der ganze Aufwand, um etwas zu sein? Ein Stein, der in einen See geworfen wird, zieht einige Kreise, dann ist die Wasseroberfläche wieder ruhig. Wer erinnert sich zum Beispiel noch an die Sportgrößen, die vor 10 oder 20 Jahren im Rampenlicht standen? Salomo bekennt auch: Ich habe mein Herz darauf gerichtet, Weisheit zu erkennen und Unsinn und Torheit zu erkennen. Ich habe erkannt, dass auch das ein Haschen nach Wind ist. Denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss, und wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer. Warum ist das so? Weil das Krumme nicht gerade werden und das Fehlende nicht gezählt werden kann. Die Sünde hat in der Welt überall Verderben angerichtet. Kein Mensch kann das ändern. Ja, ein solches Leben ohne Gott ist sinnlos. Es bringt den Aufrichtigen, der es durchschaut, zur Verzweiflung. Aber es gibt einen Ausweg aus dieser Sinnlosigkeit. Einen einzigen Ausweg, der heute noch aktuell ist. Es ist nicht die Flucht in die Gleichgültigkeit. Es geht nicht darum, mit Ersatzmitteln seine Sinne zu betäuben, denn darauf folgt immer wieder ein böses Erwachen. Der einzige echte Ausweg ist Jesus Christus. Er, der jetzt zur Rechten Gottes auf seinem Thron sitzt, hat die Macht, uns aus dem Karussell des sinnlosen Vorwärtsstrebens herauszunehmen und unserem Leben eine sinnvolle Richtung zu geben. Das ist keine äußerliche Milieuveränderung, sondern eine innere Umwandlung zum Guten. Ich will versuchen, das deutlich zu machen. Bevor der Herr Jesus auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, hat er sein Leben für verlorene Menschen hingegeben. Er starb, damit jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden und eine neue Lebensperspektive empfängt. Erstens, wer seine Schuld einsieht und sein Vertrauen auf ihn setzt, darf wissen, dass alle seine Sünden gesühnt und vergeben sind. Zweitens, wer mit seinem unbefriedigten Herzen und mit seiner Lebensnot im Gebet zum auferstandenen Erlöser kommt, wird zudem von Neuem geboren. Er empfängt neues, ewiges Leben und wird von innen her durch den Heiligen Geist erneuert. Titus, Kapitel 3, Vers 5. Drittens, wer glaubt, dass er mit Jesus Christus der Sünde gestorben ist, ist auch von der Macht der Sünde befreit, die sein bisheriges Leben verpfuscht hat. Er muss nicht mehr sündigen. Wer diese Veränderung erlebt hat, sieht sein gegenwärtiges Leben und die Zukunft in einem ganz anderen Licht. Nicht die eigene Person, sondern Christus steht jetzt im Zentrum. Im Glauben will er mit ihm und für ihn leben. Durch die Neugeburt ist er ein Kind Gottes geworden. Er weiß, Gott, der Vater, liebt mich so sehr, dass er mich durch das ganze Leben begleitet und sich für alle meine Gedanken, Worte und Taten interessiert. Nehme ich in der menschlichen Gesellschaft auch keinen wichtigen Platz ein, so kennt doch Gott meine ganze Biografie. Er wird mich belohnen, wenn ich für ihn lebe. Leben Sie noch ohne Gott und ohne Lebenssinn in dieser Welt? Dann bitten wir Sie, wählen Sie diesen einzigen Ausweg aus Ihrer Sinnlosigkeit. Wie schwer ist Sünde? Ein junger Mann, der sein Leben in weiten Teilen bereits verpfuscht hatte, fragte einen Evangelisten: Sie sagen, dass unbekehrte Menschen das Gewicht ihrer Sünden tragen. Ich fühle nichts. Wie schwer ist denn die Sünde? Wiegt sie 10 oder 40 Kilo? Der Evangelist antwortete mit einer Gegenfrage: Wenn du 200 Kilo auf eine Leiche legst, wird sie dann etwas fühlen? Nein, sie wird gar nichts fühlen, sie ist ja tot. Nun, sagte der Evangelist, die Seele, die das Gewicht der Sünde nicht fühlt und sich nichts daraus macht, ist auch tot. Der junge Mann schwieg betroffen. Ich kann Gott nicht mehr lieben. Sir Herbert Road erzählt in seinem Buch »The Philosophy of Modern Art«, wie der berühmte Maler Paul Gauguin plötzlich seine Frau und seine 4 Kinder verließ und nach Tahiti zog. 20 Jahre lang kümmerte er sich nicht um das Wohl seiner Familie. In Tahiti erreichte ihn dann die Nachricht vom Tod seiner Tochter Aline. Darauf schrieb er an seine Frau: »Ich habe meine Tochter verloren. Ich kann Gott nicht mehr lieben.« Als seine Frau den Brief gelesen hatte, rief sie empört: »Sein schrecklicher Egoismus macht mich wütend. Jedes Mal, wenn ich daran denke.« Ich kann Gott nicht mehr lieben. Gauguin ist nicht der Einzige, der diese Worte ausgesprochen hat. Tausende sagen das Gleiche, verbittert und völlig zerschlagen durch das Böse, das sie in ihrem Leben erfahren müssen. Warum? Warum? Zahllose Fragezeichen bilden eine Mauer, durch die sie sich bis zum Ersticken eingeschlossen fühlen. Ich kann Gott nicht mehr lieben. Dieser Ausspruch von Gauguin erstaunt eigentlich nicht. Wen konnte er denn lieben? Seine eigene Frau und seine Kinder, die doch auf der Erde als erster Anspruch auf seine Zuneigung gehabt hätten, anscheinend auch nicht. Aber Gauguin bereitet es keine große Mühe, sich selbst zu lieben. Das ist der Kern der Sache. Was erwarten wir eigentlich von Gott? Wer ihn einem Kellner gleichstellt, den man nur mit einem Wink zu sich ruft, um sofort nach den eigenen Wünschen bedient zu werden, der wird enttäuscht. Oft denken und handeln wir aber ähnlich. Wenn in unserem Leben Schwierigkeiten auftreten, soll Gott sie umgehend lösen. Tut er es nicht, dann sind wir mit ihm am Ende. Wir können ihn nicht mehr lieben. Punkt. Schluss. Das ist doch purer Egoismus. Aber nun kommt das unglaublich große Wunder. Gott liebt uns trotzdem. Solch egoistischen Menschen, die an nichts anderes denken können als an sich selbst, solchen Menschen gilt die Liebe des allmächtigen Gottes. Können Sie das begreifen? Ich nicht. Aber die Bibel sagt es. Und Millionen Menschen haben dies als Wirklichkeit erfahren. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Das ist Gnade. Völlig unverdiente Liebe. Damit wir diese Liebe aber erfahren, muss sich bei uns etwas ändern. Denn solange wir uns im kleinen Kreis unseres eigenen Ichs drehen, werden wir nie den Zugang zu Gottes Liebe finden. Das kann nur geschehen, wenn wir uns wirklich zu Gott bekehren. Bekehrung ist eine totale, unbedingte Umkehr. Wir müssen vom hohen Ross, auf dem wir so gerne sitzen, herabsteigen und uns vor Gott tief beugen. Es muss uns bewusst werden, wie schrecklich ihn unsere zahllosen Sünden gekränkt haben. Zu diesen Sünden gehören auch unser Hochmut und unsere Selbstsucht. Sie sind vielleicht die schlimmsten. Erst wenn wir als Sünder vor Gott niederknien und uns klar wird, wir haben nicht seine Liebe, sondern sein Gericht verdient, erst dann sind wir so weit, dass Gott uns Gnade erweisen kann. Gute Papiere. Jahrelang war er auf einem großen Landgut Wildhüter gewesen. Treu hatte er die Aufsicht über das Jagdgebiet und die Fischgründe seines Arbeitgebers ausgeübt. Kein Wilderer durfte es wagen, auf dem verbotenen Gebiet zu jagen oder zu fischen. Viele Jahre hatte er nachts bei jedem Wetter im Dienst gestanden, bis er schließlich wegen heftiger Rheumaschmerzen seine Arbeit aufgeben musste. Trotz dieser Beschwerden hatte er es eigentlich gut, denn der Baron hatte ihm eine großzügige Rente zugesprochen, sodass er sich im Alter nicht zu sorgen brauchte. Nach dem Tod seiner Frau wohnte er bei seiner verheirateten Tochter, die gut für ihn sorgte. Er hatte sein eigenes Zimmer und viel Freude an seinen Enkeln. Schon hatte er die 80 überschritten. Das Leben war gut und er konnte es noch genießen. Ein guter Freund kam dann und wann zu einem Plauderstündchen. Das Gespräch drehte sich oft um die Vergangenheit, ein beliebter Gegenstand für ältere Menschen. Aber der Freund sprach auch von der Zukunft und wies den ehemaligen Wildhüter darauf hin, dass auch er seine Tage zählen und an die Ewigkeit denken sollte. Wenn der Wildhüter aus seiner Vergangenheit erzählte, hörte der Freund still zu. Doch am Ende sagte er oft: »Ja, du bist der beste und eifrigste Kerl gewesen, aber was hast du in der Zukunft davon? Was du im Dienst für deinen Herrn getan hast, das wird dir jetzt in deiner Rente ausbezahlt. Das geht bis zu deinem Ende, wird aber nach dem Tod nicht fortgesetzt. Was hast du dann von deinem Ansehen als erfolgreicher Wildhüter?« Der Alte gab sich nicht so schnell geschlagen und erklärte: »Mann, du musst einmal meine Zeugnisse lesen. Ich bin kein Wilderer gewesen, den Gott verdammen muss, natürlich auch kein Heiliger, aber doch, ich will dir meine Papiere zeigen.« Er rief seine Tochter, die sogleich eine Mappe voller Dokumente herbeibrachte. Beweise von Fleiß, gutem Betragen, von Treue und Ehrlichkeit. Der Freund las sie Stück um Stück langsam vor. Der Alte wartete geduldig, bis er sie alle durchgesehen hatte. Schweigend wurden die Papiere zurückgegeben. »Nun, was sagst du dazu? Sie lassen sich sehen, findest du nicht auch?« »Was ich dazu sage... Nun, ich finde, dass du diese Papiere eigentlich mitnehmen solltest, wenn du stirbst. Vielleicht könntest du sie dann Gott vorweisen. Wer weiß? Vielleicht würde er dich mit solchen Papieren in den Himmel einlassen. Dann hättest du doch auch in der Zukunft etwas davon.« Der Alte schaute seinen Freund erstaunt an und sagte: »So meine ich es natürlich nicht mit diesen Zeugnissen.« »Was meinst du denn?« Eine Weile war alles still. Endlich kam die zögernde Antwort: »Nun ja, ein bisschen Gnade werde ich auch noch nötig haben.« Schweigend versorgte er seine guten Papiere wieder in der Mappe. Der Freund setzte das Gespräch fort: »Ich behaupte nicht, dass du ein Pharisäer bist. Doch ich will dir mitteilen, was ein solcher Mann sagte, der mit sich selbst sehr zufrieden war. Als er in den Tempel ging, um zu beten, rühmte er sich vor Gott. Er behauptete, er sei besser als andere Menschen. Er sei kein Räuber, kein Ungerechter, kein Ehebrecher und so weiter. Im Gegenteil, er fand sich außergewöhnlich religiös. Die Beweise dafür könne er vorzeigen. Zweimal in der Woche faste er und 10% seines Einkommens gebe er weg. Weißt du, dieser Mann war zutiefst davon überzeugt, dass Gott ihn aufgrund seines guten Lebens akzeptieren müsse. Zur gleichen Zeit war da noch jemand im Tempel. Ein Zollbeamter, der auch gekommen war, um zu beten. Aber er konnte nicht stolz um sich blicken. Er schlug seine Augen schuldbewusst nieder und sagte nur: »O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig.« Ein kurzes Gebet. Kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig. Dieser Mann war moralisch nicht gerade der Beste. Wahrscheinlich hatte er vieles auf dem Kerbholz. Aber er versuchte es nicht zu verbergen, sondern brachte es ehrlich an den Tag. Von diesem konnte der Herr Jesus sagen, dass er nach seinem kurzen Gebet gerechtfertigt nach Hause gegangen sei. Gott hatte ihn gehört und erhört. Den Pharisäer nicht. Der Wildhüter war der Erzählung aufmerksam gefolgt und dabei ganz still geworden. Dieses Gespräch hatte ihn nachdenklich gemacht. Von seinen Zeugnissen sprach er nie mehr. Sie blieben in der Mappe. Stattdessen hörte er jetzt aufmerksam zu, wenn sein Freund über den Erlöser Jesus Christus sprach und war bereit, sich über die Ewigkeit Gedanken zu machen. Auf der Waagschale. Im Korridor kam mir eine Krankenpflegerin entgegen. »Da geht es schnell zu Ende«, flüsterte sie und wies auf eine Tür. In diesem Zimmer lag eine Frau, die als Ärztin ihr ganzes Leben für andere eingesetzt hatte. Als ich bei ihr am Bett saß, sagte sie: »Es fällt mir so schwer, hier hilflos dazuliegen.« »Haben Sie starke Schmerzen?«, fragte ich. »Ja, aber das ist nicht das Schlimmste. Nach all der Unruhe in meinem Leben habe ich nun so viel Zeit zum Nachdenken. Da merkt man, wie viel man verkehrt gemacht und wie viel man vernachlässigt hat. Ich werde mit leeren Händen vor Gott stehen. Sehen Sie, das ist wie mit einer Waage. Auf der einen Schale liegt das, was Gott von mir erwartete, als er mir das Leben gab. Auf der anderen Schale aber liegt das, was ich gewesen bin. Doch auf dieser Schale liegt nichts.« Immer wieder versuchte sie, die Tränen, die ihr über die Wangen liefen, wegzuwischen. Da warf ich einen Blick auf meine eigene Waagschale und stellte fest, mit dieser stand es genau gleich. So saß ich am Krankenbett. Zwei erschrockene Menschen waren wir. Auf dem Nachttisch lag ein neues Testament. Ich nahm und öffnete es. Im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 5, fand ich das Wort: »Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet.« Da wurde es hell. Nicht wirken, sondern einfach glauben. Legen wir doch auf unsere leere Waagschale das Werk des Herrn Jesus Christus. Das ist genug. Einige Male las ich der Kranken dieses Wort vor. Dann falteten wir die Hände und dankten dem Sohn Gottes, dass er am Kreuz sein Leben für Sünder gelassen hat und wir jetzt an ihn glauben dürfen. Der letzte Schritt. Einmal sagte jemand zu mir: »Ich möchte gern glauben, aber ich komme einfach nicht so weit.« Das ist mal möglich. Aber dann müssen wir uns ehrlich fragen, warum ist das so? Die Antwort auf diese Frage scheint mir nicht so schwer zu sein. Sie lautet: weil wir den letzten Schritt nicht tun. William Homan Hunt, geboren 1827 und gestorben 1910, hatte ein eindrückliches Bild gemalt. Es stellte den Herrn Jesus dar, wie er vor einer Tür wartet. In der einen Hand hält er eine brennende Laterne und mit der anderen klopft er an die Tür. Als das Bild vollendet war, trat ein Freund ins Atelier. Er betrachtete das Gemälde und fand es ausgezeichnet. Aber dann sagte er zu dem Künstler: »Ich bewundere dieses Bild, doch es hat einen Fehler.« »Was für einen Fehler?« Ist am Kleid oder in der Haltung etwas nicht in Ordnung?« »Nein«, sagte der Besucher, »daran ist nichts auszusetzen, aber an der Tür fehlt der Griff.« »Ich habe ihn absichtlich weggelassen. Gäbe es an der Tür eine Klinke, dann hätte der Herr sie benutzt und wäre eingetreten. Aber das Menschenherz gleicht eben einer Tür ohne Griff an der Außenseite. Sie kann nur von innen geöffnet werden.« So gibt es viele Menschen, die nie dazu kommen, diesen letzten Schritt zu tun. Sie öffnen dem Heiland ihr Herz nicht, obwohl er ganz nah vor ihrer Tür steht. Der Sonnenschein ist eine der herrlichsten Naturerscheinungen, aber er hat noch nie die geschlossenen Läden eines Hauses geöffnet. Das muss der Bewohner selbst tun, sonst hat er nichts von der Sonne. Das ist der Punkt, worin sich so viele täuschen. Sie erwarten, dass eine göttliche Kraft die Tür ihres Herzens eindrückt und Gott mit Gewalt hereintritt. Doch dieser Augenblick wird nie kommen. Den letzten Schritt müssen wir selbst tun. Wir müssen uns zu Gott umwenden. Wir müssen der Gnade unser Herz öffnen und das Licht hereinfluten lassen. Dann erfahren wir, wie sich unser Leben verändert, wie wir durch diesen letzten Glaubensschritt Frieden und Freude empfangen. Diesen letzten Schritt also, wollen wir ihn tun? Wollen wir die Tür öffnen und Jesus Christus hereinlassen? Die Bibel ist ein Wunder. Die Bibel ist ein einmaliges Buch. Sie ist zwar von Menschen geschrieben, aber der gesamte Text wurde den Schreibern durch den Geist Gottes eingegeben. Somit ist jedes Wort göttlich und vollkommen. Die Bibel umfasst 66 Bücher, die in einem Zeitraum von 1500 Jahren verfasst worden sind. 40 verschiedene Personen, von denen die wenigsten einander kannten, schrieben diese Bücher. Unter ihnen waren Könige, Hirten, Dichter, Denker, ein Arzt, Fischer und andere. Und doch finden wir in diesem Buch eine auffallende Einheit. Welches andere Buch wurde so zusammengestellt? Nehmen wir zum Beispiel die 66 besten medizinischen Werke, die in den letzten 15 Jahrhunderten von den 40 erfolgreichsten Ärzten geschrieben wurden. Fassen wir sie in einem einzigen Buch zusammen und versuchen, mit dieser Anleitung einen Kranken zu kurieren. Das Resultat wäre gleich null. Denn die beste Heilkunde ist innerhalb weniger Jahrzehnte überholt. Nur die Bibel verändert sich nicht. Gelehrte studieren sie, können aber die volle Tiefe ihrer Weisheit nie ergründen. Einfache Menschen lesen sie und können sich uneingeschränkt über ihren Inhalt freuen. Wie kommt das? Tausende von Menschen könnten ihnen bezeugen, dass die Bibel ihr Leben verändert hat. Einst waren sie ohne Frieden und ohne Hoffnung. Doch dann haben sie aus der Bibel die wunderbare Kraft der göttlichen Gnade in Christus Jesus kennengelernt. Diese Botschaft hat ihr Leben und ihr Herz verändert. Sie erkannten, da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Sie glaubten? So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Die Kraft des Wortes Gottes. Missionar Hebig arbeitete lange Zeit in Indien, als es noch unter der Kolonialherrschaft Englands stand. Er verkündete das Evangelium nicht nur den Einwohnern, sondern auch den englischen Truppen, die dort stationiert waren. Diese Männer hatten die Botschaft des Evangeliums ebenso nötig. Sowohl Offiziere als auch Soldaten litten unter dem subtropischen Klima und waren während eines großen Teils des Tages nicht arbeitsfähig. Eines Abends wurde am Offizierstisch berichtet, Hebig sei in der Gegend und werde auch ihnen bald einen unerwarteten Besuch machen. Er lasse sich nie anmelden. Einer der Offiziere, ein Neuer, der noch nie von diesem Missionar gehört hatte, fragte seine Kollegen, was für Eigenheiten dieser Mann denn habe. Er bekam zur Antwort: »Das wirst du bald erfahren. Ein so hartnäckiger Sünder wie du braucht ihn dringend. Pass nur auf. Er ist zwar für die einheimischen Heiden hierher gekommen, aber er macht sich auch an die Englischen heran.« »Nun«, gab der Fragesteller zurück, »wenn er es wagt, mich unangemeldet zu überfallen, werfe ich ihn kurzerhand zur Tür hinaus. Er braucht mit seiner Religion nicht zu mir zu kommen.« Ein paar Tage später lag der besagte Offizier in der Hitze des Tages in seinem Zimmer und rauchte eine Zigarette. Plötzlich hörte er Schritte auf der Veranda. Der Wächter schien zu schlafen. Wenig später ging die Zimmertür auf und vor ihm stand ein langer, hagerer Mann mit einem großen Sonnenschirm unter dem Arm. Verdutzt über die sonderbare Erscheinung brach der Offizier beinahe in Lachen aus. Doch die Augen dieses Mannes hielten ihn davor zurück. Diese Blicke schienen ihn zu durchbohren. Das musste bestimmt Missionar Hebig sein. Der Eindringling kam ein paar Schritte näher, reichte ihm die Hand und wünschte ihm einen guten Tag. Der Offizier war völlig überrumpelt. Er konnte sein Vorhaben nicht ausführen und den Besucher nicht hinauswerfen. Er fühlte sich wie ein Schuljunge vor seinem Lehrer. Der Missionar nahm sich einen Stuhl und eröffnete das Gespräch. Seine ersten Worte waren mehr Befehl als Bitte. »Holen Sie das Buch.« Was mich dazu bewog, so erzählte der Offizier später, weiß ich nicht. Aber ich ging zu meinem Bücherregal voller Romane und Studienbücher und ließ meine Blicke über die Titel gleiten. Ich fand nichts, womit ich diesem Sonderling unter die Augen treten konnte, bis ich das Buch sah, das zu jeder englischen Ausrüstung gehörte, die Bibel. Ich hatte sie bis dahin noch nie geöffnet, aber ich nahm sie aus dem Gestell und legte sie auf den Tisch. Es ging alles wie mechanisch vor sich. Nachdem ich wieder Platz genommen hatte, schob mir Hebig das Buch zu und bat mich, die ersten Sätze auf der ersten Seite zu lesen. Wie ein gehorsamer Schuljunge begann ich: »Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.« »Bis soweit«, tönte es jetzt. »Wir werden nun zusammen beten.« Damit kniete Hebig nieder, und ich wusste nichts Besseres, als dasselbe zu tun. Was er betete, weiß ich nicht mehr. Nach dem Amen stand er auf und verschwand so unerwartet, wie er gekommen war. An diesem Abend ging der Offizier nicht zum gemeinsamen Essen. Er war aus dem Gleichgewicht geraten und wagte seinen Kollegen nicht unter die Augen zu treten. Mit der Arbeit kam er überhaupt nicht vorwärts. Am folgenden Tag verbrachte er die heiße Mittagszeit wieder in seinem Zimmer, unruhig und von verschiedenen Gedanken gequält. Plötzlich waren wieder Schritte zu hören. Wie am Vortag trat Hebig unangemeldet ein. Aufgeregt sprang der Offizier auf seine Füße, aber der Missionar tat, als ob er nichts merke, und sagte ruhig: »Holen Sie das Buch.« Er bat ihn freundlich, die gleichen Verse vorzulesen. Nachdem der Offizier seiner Aufforderung nachgekommen war, kniete er aufs Neue nieder und betete. Diesmal achtete der Soldat auf das Gebet. Nie hatte er jemand so beten hören. Es war, als ob der Missionar ein vertrauliches Gespräch mit einem Freund führte, und der Gegenstand dieses Gesprächs war der Offizier. Hebig flehte zu Gott, er möge dem Engländer die Augen über sich selbst und sein bisheriges Leben öffnen. Er betete eindringlich, Gott möge ihm den Weg in die geöffneten Arme des Heilands zeigen. Dann verschwand er, auf dieselbe Weise wie am Vortag. Der Offizier stellte das Buch nicht sogleich ins Büchergestell zurück. Er hatte das Bedürfnis, den Text noch einmal zu lesen. Die Bibelworte übten eine unwiderstehliche Macht auf sein Herz aus. Er saß da und dachte über vieles nach. Die Worte »wüst, leer, Finsternis« blieben hängen. Er begann, sie auf sich selbst zu beziehen, auf sein eigenes Herz und Gewissen. Wie hatte er bis jetzt gelebt? Seine Kollegen hatten ihn scherzhaft einen hartnäckigen Sünder genannt, und das war er auch. Am folgenden Tag erschien der Missionar wieder. Nun wurde er mit der Frage empfangen: »Herr Hebig, was muss ich tun?« »Lesen Sie jetzt den dritten Vers. Es werde Licht, und es wurde Licht. Glauben Sie an den Herrn Jesus, und Sie werden errettet werden.« Dann erzählte Hebig dem beunruhigten Mann vom Erlösungswerk, das Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vollbracht hatte. Er erklärte ihm, dass jeder bußbereite Sünder Vergebung empfängt, wenn er sein Vertrauen auf den Erlöser setzt. Beim anschließenden Gebet rief der Offizier aus: »O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig!« Dieser aufrichtige Ruf wurde gehört und erhört. Der Soldat erfuhr Gottes vergebende Liebe und Gnade. Erkenne dich selbst. Im Apollo-Tempel in Delphi wurde einst die Inschrift angebracht: Erkenne dich selbst. Warum gerade diese Worte eingemeißelt wurden, kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Vielleicht waren sie das Lebensprinzip des einen oder anderen Weisen im alten Griechenland. Bis heute ist es nötig, sich selbst zu erkennen. Warum denn? Jeder sieht ein, dass es nützlich ist, die Funktionen unseres Körpers zu kennen. Wenn wir zum Beispiel krank werden, wollen wir wissen, wo es hapert. Wir suchen Ärzte und Spezialisten auf, die mit modernsten Techniken auch verborgene Organe zuverlässig untersuchen können. Aber das genügt noch nicht. Nicht jedes Leiden in unserem Leben hat körperliche Ursachen. Da gibt es auch noch Lebensmüdigkeit, Überdruss, Einsamkeit, ein Gefühl von Sinnlosigkeit, einen Durst nach echtem Leben, nach Freude, nach Ruhe. Und schließlich sitzt tief in uns noch die Furcht vor dem Tod. Darüber brauchen wir Ihnen ja nichts zu erzählen. Merkwürdig ist aber, dass die meisten Menschen gar nicht auf den Gedanken kommen, sich selbst kennenzulernen und nach den Ursachen dieser Leiden zu suchen. Ich schon, werden Sie vielleicht sagen. Ich stehe schon monatelang in Behandlung eines Psychiaters. Dieser fragt mich aus, um festzustellen, ob aus einer unbewältigten Vergangenheit Einflüsse zurückgeblieben sind, die jetzt mein Leben belasten. Was ist aber, wenn die Vergangenheit eines Menschen nicht bewältigt ist, weil begangene Sünden das Gewissen belasten und negative Reaktionen zur Folge haben? Dann ist nicht ein menschlicher Arzt oder Psychiater, sondern Gott zuständig. Ihm müssen wir die ganze Schuld bekennen. Er selbst lädt uns dazu ein. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Jesaja, Kapitel 1, Vers 18. König David war auch einmal in einer solchen Lage. Sein Leben war mit persönlichem Unrecht und Sünden belastet. Das drückte Tag für Tag auf seine Gemütsverfassung. Im Psalm 32 erklärt er: Als ich schwieg, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Lange Zeit hatte er geschwiegen. Er war zu stolz, um zu Gott zu gehen und ihm alles zu bekennen. Sein Hochmut ließ es nicht zu, dass er vor ihm niederkniete. Aber Gott wollte ihm helfen und drängte ihn dazu: Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommerdürre. Endlich gab er seinen Widerstand auf. Im Vertrauen auf Gottes Güte bekannte er: Ich tat dir meine Sünde kund und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt, wie bis anhin. Ich sagte: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Was geschah dann? Gott konnte ihm in seiner göttlichen Gerechtigkeit alles vergeben, weil diese Sünden Davids einmal durch Jesus Christus am Kreuz gesühnt werden würden. Wie reagierte David darauf? Er war nun absolut sicher, dass Gott ihm vergeben hatte. Darum konnte er ausrufen: Glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Psalm 32, die Verse 1 und 2. Die ganze Last war jetzt von seiner Seele gewichen. Rückblickend konnte er sagen: Viele Schmerzen hat der Gottlose, wer aber auf den Herrn vertraut, den wird Güte umgeben. Gott führt ins Licht. Als der Schotte William Peyton Mackay als junger Mann für sein Studium das Elternhaus verließ, gab ihm seine Mutter eine Bibel mit. Auf das Schutzblatt schrieb sie seinen Namen, ihren eigenen Namen und einen Bibelvers. Der begabte Student wurde Arzt und nach Verlauf einer Zeit Chefarzt am größten Krankenhaus in Edinburgh. Gleichzeitig wurde er als Freidenker bekannt. Die Vereinigung der Atheisten in der Hauptstadt von Schottland wählte ihn zum Vorsitzenden. Er führte ein ausgesprochen gottloses Leben. Eines Tages brachte man einen Schwerverletzten ins Krankenhaus. Als Dr. Mackay, den schlimm zugerichteten Körper untersuchte, berührte ihn der friedliche Ausdruck auf dem Gesicht dieses Mannes. Unter Schmerzen fragte er den Doktor: »Was denken Sie von meinem Zustand? Sie können mir ruhig die Wahrheit sagen, ich fürchte mich nicht vor dem Tod, denn ich vertraue auf das kostbare Blut von Jesus Christus, der einst am Kreuz die Strafe für meine Sünden erduldet hat. Wenn ich sterbe, gehe ich zum Herrn Jesus heim.« »Sie werden höchstens noch 3 Stunden leben«, war die Antwort des Arztes. Doch das störte den Frieden des Patienten nicht. »Kann ich noch etwas für Sie tun?«, fragte Dr. Mackay. »Ja«, antwortete der Patient mit Mühe, »in der Innentasche meiner Jacke ist ein Bankscheck. Lassen Sie den bitte meiner Vermieterin aushändigen und ihr sagen, sie möge mir das Buch geben.« »Was für ein Buch?« »Oh, das muss man ihr nicht sagen, das weiß sie schon.« Der Arzt gab sofort die entsprechenden Anweisungen und ging weiter zu anderen Patienten im Krankenhaus. Aber stets kamen ihm die Worte des Sterbenden in den Sinn. »Ich bin bereit. Ich werde beim Herrn Jesus sein.« Ein paar Stunden später kehrte der Arzt in die Abteilung zurück, in die er den Verwundeten hatte bringen lassen. Auf seine Frage erklärte ihm die Krankenpflegerin, dass der Verunfallte vor ein paar Minuten gestorben sei. »Hat er das Buch noch rechtzeitig bekommen?« »Ja, kurz bevor er starb.« »Was war es? War es ein Bankbuch?« »Nein, es war kein Bankbuch, aber es liegt noch dort, wenn Sie es sehen wollen. Er starb mit diesem Buch unter seinem Kissen.« Dr. Mackay ging zum Bett und holte das Buch hervor. Es war eine Bibel. Er öffnete sie und las auf dem Schutzblatt seinen eigenen Namen, den Namen seiner Mutter und ein Bibelwort in der Handschrift seiner Mutter. Es war die Bibel, die er einst von ihr bekommen hatte. Aber dann hatte er sie in seiner Studentenzeit verpfändet, um zu etwas Geld zu kommen. Die Eindrücke aus der Vergangenheit überwältigten ihn. Wenn hier nicht Gott am Werk war. Erschüttert ging er in sein Privatbüro, fiel auf seine Knie und flehte zu Gott um Gnade für seine Seele. Und Gott erhörte sein Gebet. Er fand Vergebung für seine Sünden und Frieden mit Gott. Von diesem Tag an wurde er ein anderer Mensch. Er erfuhr die Wahrheit der Worte aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 24. »Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.« Sofort nach seiner Bekehrung schrieb Dr. Mackay seiner Mutter einen Brief und erzählte ihr, was geschehen war. Nun waren ihre Gebete erhört. Vielleicht haben Sie keine Eltern, die für Sie beten. Was aber bestimmt zutrifft, Gott liebt Sie. Er möchte, dass Sie sich bekehren, dass Sie zu ihm umkehren und sich durch den Glauben an Jesus Christus retten lassen. Kapitel 3: Was ist nach dem Tod? Der Mensch geht aus der Zeit in die Ewigkeit. Was sagt die Bibel über das Leben nach dem Tod? Die Bibel ist das einzige Buch, das zu diesem Thema glaubwürdige Antworten gibt. Um keine menschlichen Meinungen zu äußern, zitieren wir nachfolgend ausschließlich Aussagen der Bibel. Wohin gehen die Verstorbenen? Punkt 1. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben, und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem. Lukas Evangelium, Kapitel 16, die Verse 22 und 23. Punkt 2. Jesus sprach zum Verbrecher am Kreuz, der sein Vertrauen auf den Heiland gesetzt hatte: »Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.« Lukas Evangelium, Kapitel 23, Vers 43. Punkt 3. Paulus schrieb an Mitgläubige: »Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser.« Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 23. Werden die Toten auferstehen? Punkt 1. Wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Johannes Evangelium, Kapitel 5, die Verse 28 und 29. Punkt 2. Jesus Christus gab einigen, die die Auferstehung leugneten, folgende Antwort: Was aber die Toten betrifft, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der spricht: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Matthäus Evangelium, Kapitel 22, die Verse 31 und 32. Punkt 3. Der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 16. Gibt es ein Gericht? Punkt 1. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27. Punkt 2. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Offenbarung, Kapitel 20, Vers 12. Punkt 3. Der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren. Johannes Evangelium, Kapitel 5, die Verse 22 und 23. Gibt es eine Hölle? Punkt 1. Es ist besser, dass du verkrüppelt in das Leben eingehst, als dass du mit zwei Händen in die Hölle kommst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Markus Evangelium, Kapitel 9, die Verse 43 und 44. Punkt 2. Wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Offenbarung, Kapitel 20, Vers 15. Welche Perspektive bietet Jesus Christus an? Punkt 1. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht. Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 24. Punkt 2. Dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 40. Was erwartet den, der an Christus glaubt? Punkt 1. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Johannes Evangelium, Kapitel 17, Vers 24. Punkt 2. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Johannes Evangelium, Kapitel 14, die Verse 2 und 3. Punkt 3. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4. Es funktioniert. Während des Bürgerkrieges in Amerika zwischen den Süd- und den Nordstaaten brach eine Epidemie aus und raffte Tausende von Soldaten dahin. Sie wütete so stark, dass zusätzliche Sanitätszelte aufgestellt werden mussten, um alle Kranken aufzunehmen. Eines Nachts blieb der Krankenpfleger vor der Schlafstelle eines schwerkranken, etwa 17-jährigen Soldaten stehen. Der Junge schaute ihn mit angsterfüllten Augen an und sagte: »Wachtmeister, Ich glaube, ich werde sterben. Ich bin kein Christ. Meine Eltern sind auch keine Christen. Ich habe nie eine christliche Ausbildung gehabt. Ich bin nie zur Kirche gegangen. Nur ein einziges Mal war ich mit einem Freund in einer Sonntagsschule. Die Lehrerin las uns etwas aus der Bibel vor von einem Mann. Ich glaube, er hieß Nikodemus. Er kam in der Nacht zu Jesus. Dieser erklärte ihm, dass er von Neuem geboren werden müsse, um in den Himmel zu kommen. Ich bin nie von Neuem geboren worden, aber ich möchte nicht so sterben. Wollen Sie bitte den Feldprediger holen? Dieser weiß bestimmt, wie ich von Neuem geboren werden kann. Der Wachtmeister gehörte zu denen, die alles Göttliche leugnen. Er gab dem Jungen zur Antwort: »Du brauchst doch keinen Feldprediger. Sei nur ruhig und reg dich nicht auf. Es ist schon in Ordnung mit dir.« Eine Stunde später schaute er wieder nach dem Kranken. Dieser sah ihn aus tief traurigen Augen an und bat: »Wachtmeister, wenn Sie mir den Feldprediger nicht holen wollen, so rufen Sie bitte den Arzt, ich ersticke sonst.« Der Arzt kam und konnte dem Schwerkranken etwas Erleichterung verschaffen. Nach einer Stunde kam der Krankenpfleger wieder zurück und meinte, einen Toten vorzufinden. Die Augen des jungen Mannes waren weit offen. Voll Todesangst flüsterte er: »Es nützt nichts, Wachtmeister, ich muss sterben und bin noch nicht von Neuem geboren. Ob Sie daran glauben oder nicht, suchen Sie bitte den Feldprediger. Er weiß bestimmt, wie ich von Neuem geboren werden kann.« Dem Pfleger ging es zu Herzen, wie hilflos der Junge dem Tod gegenüberstand. »Gut, ich gehe.« Kaum war er einige Schritte gegangen, da drehte er sich um und kehrte zum Lager des Soldaten zurück. »Junge, ich gehe nicht zum Feldprediger. Aber ich sage dir selbst, was du tun musst. Ich glaube zwar nichts. Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Ich weiß auch nicht, ob es einen Himmel und eine Hölle gibt. Ich weiß nichts. Doch eines weiß ich. Meine Mutter war eine gute Frau. Wenn es einen Gott gibt, dann kannte meine Mutter ihn. Wenn es einen Himmel gibt, ist sie jetzt dort. Ich will dir einen Vers aus der Bibel sagen, den mich meine Mutter früher lehrte. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Meine Mutter erklärte mir: Keiner kann sich selbst retten. Doch wer an den Sohn Gottes glaubt, wird gerettet. Der Pfleger forderte den Kranken auf, den Bibeltext mit ihm zu wiederholen. Er begann, und der Junge folgte mit schwacher, zitternder Stimme. Meine Mutter sagte: Wenn jemand dem Herrn Jesus vertraut, dann geht er nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Der Wachtmeister wollte noch mehr sagen, aber der Junge hatte schon die Augen geschlossen und flüsterte: So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt. Dann fuhr er mit klarer Stimme fort: Gott sei Dank, Wachtmeister, es klappt. Ich glaube an ihn. Ich werde nicht verloren gehen. Ich habe ewiges Leben. Ich bin von Neuem geboren. Ihre Mutter hatte recht. Warum versuchen Sie es nicht selbst? Tun Sie, was Ihre Mutter sagte. Es hilft wirklich, Wachtmeister. Dann tat er seinen letzten Atemzug und verließ die Erde. Glas. Eine ehrliche Verpackung. Vor mir fuhr ein großer Lastwagen mit dem Werbespruch: Glas, eine ehrliche Verpackung. Sie kennen das sicher, Kräuter oder Gemüse in einem Glas verpackt. Da können Sie sehen, dass die Qualität gut ist. Wenigstens, wenn auch wirklich etwas Gutes drin ist. Nun ist es zwar schön, wenn die Verpackung ehrlich ist, aber Sie werfen sie doch weg, zumindest ins Altglas. Es geht doch schließlich darum, dass der Inhalt ehrlich ist, oder nicht? Wie ist das bei uns Menschen? Wir geben uns recht viel Mühe mit unserer Verpackung. Wir sind zu den Nachbarn freundlich, gegenüber dem Vorgesetzten korrekt und hilfsbereit, wo Not am Mann ist. Alle diese guten Taten sind natürlich gut gemeint und kommen von Herzen, doch beweisen sie wirklich, wer wir sind? Sind wir nicht alle froh, dass wir nicht in durchsichtiges Glas verpackt sind? Ob wir es glauben wollen oder nicht, Es kommt ein Moment, da selbst die beste Verpackung nichts mehr nützt und die beste Täuschung nicht mehr hilft. Es ist der Augenblick, da wir vor Gott stehen werden. Der Apostel Paulus sagt ausdrücklich: So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Römerbrief, Kapitel 14, Vers 12. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. 2. Korinther Brief, Kapitel 5, Vers 10. Ein anderer Bibelschreiber, der Prophet Maleachi, wusste das auch. Als er darüber nachdachte, rief er aus: Wer wird bei seinem Erscheinen bestehen? Maleachi, Kapitel 3, Vers 2. Alles wird dann offenbar werden. Das ganze Leben. Die geheimsten Gedanken, die längst vergessenen Worte und Taten. Der göttliche Richter wird dann alles unbestechlich beurteilen. Für jeden, der nicht durch das Blut von Jesus Christus geschützt ist, folgt die Verurteilung zu einer ewigen Strafe. Sündenschuld muss, so wie jede Schuld, bezahlt werden. Gott ist heilig und gerecht. Der gleiche Gott, der einmal ihr Richter sein wird, möchte heute ihr Retter sein. Denn Gott ist auch Liebe. Ist das nicht eine gewaltige Botschaft? Jesus Christus lebt. Diese Tatsache ist von allergrößter Bedeutung. Es hat zu aller Zeit Leute gegeben, die sie geleugnet haben, ohne sie jedoch widerlegen zu können. Anderen ist es völlig egal, ob Jesus im Tod geblieben ist oder nicht. Zu diesen gehörte auch der römische Statthalter Festus, vor dem sich der Apostel Paulus verantworten musste. Für ihn handelte es sich bloß um eine religiöse Streitfrage. Apostelgeschichte, Kapitel 25, Vers 19. Doch mit der Auferstehung des Herrn Jesus steht und fällt die Wahrheit der Bibel und damit auch die Bedeutung des Christentums. Hören wir, was Paulus dazu schreibt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir in Bezug auf Gott bezeugt haben, dass er den Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 14 bis 19. Aber Jesus lebt. Die Tatsache seiner Auferstehung wurde von vielen bestätigt. Als Auferstandener begegnete Jesus Christus seinem Jünger Petrus, dann den Aposteln und schließlich sogar 500 Brüdern auf einmal. Sie alle waren Zeugen seiner Auferstehung. Als Paulus im 1. Korintherbrief bezeugte, dass Christus auferstanden war, lebten die meisten von ihnen noch. Die Menschen, die diesen Brief damals lasen, konnten deshalb die Zuverlässigkeit seiner Aussagen nachprüfen. Es war kein unverbindliches Zeugnis aus ferner Vergangenheit. In dieser Sache war Paulus ja selbst einst ein erbitterter Feind gewesen. In aller Aufrichtigkeit meinte er, gegen die Verkündigung der Auferstehung von Jesus Christus mit allen Mitteln kämpfen zu müssen. So wurden viele Christen ins Gefängnis geworfen und getötet. Er verfolgte sie über die Landesgrenzen hinaus. Doch auf seiner Reise nach Damaskus erschien ihm mitten am Tag Jesus selbst. Ein Licht vom Himmel umstrahlte ihn und eine Stimme ertönte: Saul, Saul! Was verfolgst du mich? Die Einsicht, dass er gegen einen lebenden Christus im Himmel Stellung bezogen hatte, brachte Paulus zu einer radikalen Umkehr. Von jetzt an konnte er nicht anders, als von dem zu zeugen, der aus den Toten auferstanden ist und in Ewigkeit lebt. Ja, Jesus Christus lebt. Seine Auferstehung beweist, er ist der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde und durch seinen Tod die Erlösung für Sünder und ihre Versöhnung mit Gott zustande gebracht hat. Seine Auferstehung bestätigt, Gott hat im Opfer seines Sohnes völlige Befriedigung gefunden. Er anerkennt es als Grundlage zur Errettung von sündigen Menschen. So verlangt er von uns Menschen lediglich ein echtes Bekenntnis unserer Schuld. dann dürfen wir uns auf das vollbrachte Erlösungswerk des Herrn Jesus stützen und darin Frieden finden. In seiner Predigt hat der Apostel Paulus den Athenern erklärt: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 30 und 31. Wer Buße tut, findet im lebenden Heiland seinen Retter. Alle anderen werden ihm einst als ihrem Richter begegnen müssen. Jesus lebt. Seine Auferstehung ist auch für sie von allergrößter Bedeutung. Sie bringt ihnen entweder ewiges Leben oder ewige Verdammnis.